Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen 6. Mai 2018. Wir sind wieder für euch da und hofft, ihr habt so gute Laune wie wir, auch wenn wir heute nur in kleiner Runde sind, denn mit dabei ist mit mir heute der Eugen.
Servus.
Ich bin der Robert und ich würde sagen, starten wir direkt. Eugen, bei dir alles okay soweit?
Soweit ist alles schick, ne? Ich meine, heute nur zu zweit, ich meine, liegt natürlich am Bett da und an unseren unregelmäßigen Arbeitszeiten, ist halt nicht zu ändern in dieser Woche, aber wir versuchen natürlich dann in 2 Wochen wieder ein bisschen größer zu werden. Das versuchen wir immer, aber mal gucken, wie wir dann so an den Start bringen.
Ja, wichtig ist, dass ihr immer euch grob darauf einstellen könnt, alle 2 Wochen ein Podcast. Das gibt ja auch, sag mal so, immer so eine kleine Vorfreude auf etwas. Da sagt, ach, heute ist Sonntag, was mache ich heute? Hören wir uns mal den Box-Podcast an. Ja, was macht man in so einem Box-Podcast? Man redet übers Boxen und in diesem Fall bei uns über die letzten 2 Wochen. Fangen wir doch mal mit der Sauland-Card an, die am 28. April in Offenburg in der Baden-Arena war. Hauptkampf war Arthur Abraham gegen Patrick Nielsen. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher vielleicht mal kurz auf die Undercard eingehen, die ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie in voller Länge übertragen wurde, weil ich habe jetzt auch etwas später erst eingeschaltet. Aber was man mal erwähnen könnte, ist, dass Abbas Baru sein Debüt gegeben hat. Eugen, vielleicht kannst du den Zuhörern, die von dem Namen noch nie was gehört haben, mal ein paar Infos geben.
Ja, Abbas Baru ist ein 23-jähriger Ex-Amateur, der jetzt zu den Profis gewechselt ist, hätte bei Sauland ja unterschrieben. Und der gute Herr ist immerhin Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft und Europameister bei den Amateuren gewesen. Galt auch immer so als eine oder die größte Hoffnung so im Amateur-Boxsport. Aber er hat sich jetzt entschieden, nicht die nächste Olympiade abzuwarten. Ich meine, gut, da kann man ja auch als Profi jetzt mittlerweile starten, aber ist wahrscheinlich dadurch eher ein bisschen unwahrscheinlicher geworden. Und er hat jetzt sein Profidebüt gegeben, hat auch direkt überzeugen können, gewann seinen ersten Kampf vorzeitig in der 4. Runde durch TKO gegen Arthur Müller, ein Mann, ja, der, weiß ich nicht, aufgebaut wurde, um an jemand anders aufzubauen. Ich weiß es nicht, wie man es sonst bezeichnen könnte. Jedenfalls jemand, der ja vorher 5-0 war und jetzt ist er 5-1 im Rekord. Und ja, Baru hat ihn souverän ausgeboxt. Ist auf jeden Fall ein sehr veranlagter Mann, hat jetzt sein Debüt im Superwelter gegeben. Ist wahrscheinlich auch eine recht passende Gewichtsklasse für ihn und ist auf jeden Fall ja einer der wenigen Deutschen, wo man sagen kann, da ist es wirklich interessant, seinen Weg zu verfolgen in Zukunft, weil so viel Gutes gibt es ja gar nicht mal, was wirklich irgendwo ja Aussicht auf mehr als Euro-Level hat, ne? Und er ist auf jeden Fall einer der wenigen Lichtblicke, finde ich, so im deutschen Profiboxen.
Dann bin ich mal gespannt, zu was es der gute Abbas Baru noch bringen wird. Ja. Auf der Undercard war auch einer deiner Lieblinge vertreten, James Kraft.
Oh, James oder James Kraft. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja,
ja, kämpfte gegen ihn. Nenn ihn einfach James Kraft.
James Kraft.
So hätte ihn meine Oma ausgesprochen.
Ja, ja, ja. Ja, James Kraft kämpfte gegen Marco Miano. Ja, gewann nach Punkten. Was will man da noch groß zu sagen? So, ich weiß nicht.
Was man erwähnen könnte, ist, der letzte Gegner von James Kraft, der gute Bernhard Donfack, der hat auch gekämpft. Gegen Nicky Holtzgen aus den Niederlanden.
So ist es. Und Holtzgen fertigte Donfack doch recht souverän dann nach 3 Runden ab. Mhm. Recht überzeugend im Gegensatz zu James Kraft. Ja, und das zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Levelunterschiede. So Holtzgen so Contender-Niveau, James Kraft, so solides deutsches Niveau einfach. Ne? Und ja, dann sieht man halt oder bekommt man halt solche Quervergleiche. Ne?
Leon Bonn hat ja auch noch geboxt, aber fand ich, war ein sehr unaufgeregter Kampf. Also das geht in Ordnung für Leon Bonn. Aber kommen wir mal zu dem Hautkampf. Abraham gegen Nielsen. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was du beim letzten Podcast gesagt hast über den Kampf, wie der ausgehen wird. Aber warst du erstaunt, wie er ausgegangen ist und wie er... Sag mal, ich frag's anders. Warst du erstaunt, wie der Kampf verlaufen ist und warst du erstaunt, wie er ausgegangen ist? Ja, so muss ich fragen.
Ja, gute Frage, aber so richtig auch nicht. Also eigentlich sind wir alle mit Arthur Abraham gegangen, weil Patrick Nielsen jetzt ja auch jetzt keine Überrakete ist, aber...
Ja, wobei ich gesagt habe, man kann auch einen leichteren Gegner sich nehmen als Patrick Nielsen. Der ist ja jetzt nicht nichts.
Nein, aber das ist halt auch schon jemand, den Abraham eigentlich besiegen müsste, wenn er noch irgendwie gewisse Ansprüche hat oder gewisse Ziele. Aber das war natürlich jetzt... Ja.
Auf dem Papier hat er ihn gewonnen. Hat er denn auch für dich gewonnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ach, nein. Hat er nicht. Also, ja. Also ich, keine Ahnung. Für mich hat Patrick Nielsen den Kampf gewonnen. Knapp, aber verdient einfach aufgrund seiner Aktivität. Also er war jetzt auch, er hat mich jetzt auch nicht gerade wirklich begeistern können. Es war halt so ein Kampf auf Euro-Level, kann man sagen. Ja, was will man dazu sagen? Nielsen natürlich der aktivere Mann, hat für mich deswegen einfach auch die Mehrheit. Deutlich
jünger.
Ja, hat aber die meisten Runden für mich halt knapp gewonnen und Abraham, ja. Ist jetzt gut eigentlich, ne? Also, warum will er noch weitermachen? Was will er noch erreichen? Egal, welchen ernsthaften Gegner er noch vor die Fäuste bekommt, er wird verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vielleicht gegen einen oder anderen Euro-Level-Gegner wird er sicher noch gewinnen können, aber irgendwie ansatzweise irgendwie in die Weltspitze. Ja,
dass er ziemlich alt aussah.
Ja,
also halt, beim letzten Kampf sah er schon alt aus, aber jetzt sah er nochmal eine Spur älter aus. Irgendwie, da war auch irgendwie, weiß ich, er konnte nicht glänzen.
Nein, ich meine,
in keiner Weise hat er geglänzt. Er hat, ja, ich weiß nicht, versucht, er hat, ich sag mal, er war da.
Ja.
Aber das war aber ein enger Kampf, fand ich, war das jetzt nicht. Also für mich ist das so ein Kampf, wo ich sag, oh, so 3-4 Runden hat er gewonnen, den Rest hat Nielsen durch seine Aktivität gewonnen.
Ja, und Nielsen war ja nicht mehr wirklich besonders überzeugt, sondern er war einfach nur der aktivere Mann und hat damit die Runden gewonnen.
Was ich aber geiler über, was ich, was heißt geil, ist jetzt übertrieben, das ist jetzt, okay, das ist ironisch gemeint. Die Kommentatoren waren ja Regina Halmich und Tobias Drees und die beiden haben ja während des Kampfes, beziehungsweise in der letzten Runde auch gesagt, dass sie nach Punkten Nielsen vorne sehen. So, und das Beste war ja dann irgendwie, dass Regina Halmich dann am Ende das noch so ein bisschen halbwegs relativiert hat oder, sagen wir mal, gesagt hat, weiß jetzt nicht, ob sich Arthur das noch antun sollte oder der Punktsieg ging in Ordnung. Wo ich denke, eben hat sich das noch anders angehört. Aber das Beste eigentlich an dem ganzen Kampf war mal wie die letzten drei Sauerland-Veranstaltungen eigentlich wieder Graziano Rocchigiani, oder?
Ja, also der war da auch relativ undiplomatisch und hat da klar seine Meinung kundgetan, dass es halt Beschiss war und dass er Nielsen da vorne gesehen hat. Und die anderen haben es so ein bisschen relativiert und ein bisschen unverschämt fand ich auch die Kommentatorin da in ihrem roten Kleidchen, wie sie die Fragen stellte so an Rocky, so welche Runde er denn für ihn gewonnen hätte und so. Das ist natürlich schwierig da für Rocky drauf, wahrscheinlich vernünftig drauf zu antworten. Aber man wollte das schon ganz schön relativieren, aber so hatten eigentlich alle neutralen Beobachter ja schon irgendwo Nielsen vorne. Weil, ja, also, dass er wenigstens nicht so einen Draw bekommen hat, ne? Wo man ja noch irgendwie hätte vielleicht mit leben können, aber dass er den Kampf verloren hat, das ist schon, ziemlich, ziemlich unschön. Und ja, also ich weiß nicht, ob man sich überhaupt Arthur-Abraham-Kämpfe noch angucken sollte, weil, wie gesagt, gegen diese Euro-Level-Leute gewinnt er vielleicht den einen oder anderen Kampf noch, aber gegen gute Leute nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Er ist 38 Jahre alt. Und ja, das ist halt auch ein Alter für Profisportler, wo es dann irgendwann im Regelfall abwärts geht. Und gerade für jemanden wie Abraham, der auch irgendwie von seiner Power gelebt hat, so ein bisschen, die schwindet einfach auch im Alter. Und die Athletik, finde ich, ist auch bei Abraham nicht mehr wirklich gut so vorhanden. Es ist ja einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass es im Alter schwindet. Und ja, er hat genug Meilen auf dem Tacho, müsste eigentlich genug Geld verdient haben. Und ich weiß nicht, was er noch möchte, was sie noch erreichen wollen mit ihm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand in Deutschland will ihn eigentlich noch wirklich sehen, oder im Ausland kannst du ihm auch nicht verkaufen. Was willst du, also, die kannst du nur noch...
Im Ausland kannst du ihn wahrscheinlich noch irgendwie als Kanonenfutter verkaufen, ja, weil ehemaliger Weltmeister.
Ja, schon, aber dann mutiert er natürlich zum Journeyman fast, also zum besseren Journeyman, aber das ist relativ zwecklos. Wenn es einmal weg ist, kommt es einfach nicht wieder. Ist weg. Und dann war es das im Regelfall auch. Und von daher, hart gesagt, kann man ihm eigentlich nur dazu raten, fast aufzuhören, weil es bringt nichts mehr. Es ist vorbei.
Ja, wenn die jetzt noch ein, zwei Kämpfe machen mit ihm, dann sollen sie nochmal welche gegen Feigenbutz stellen. Oder mal gucken, ich weiß ja nicht, wie da die Vertragslage ist, dann kann man noch mal den einen oder anderen aussortieren oder so. Ansonsten vielleicht noch, weil ich hier gegen Zeuge, aber auf den kommen wir ja auch noch zu sprechen.
Ja.
Ansonsten war es das. Was noch halbwegs überhaupt interessant wäre, aus deutscher Perspektive, weil gegen jeden aus dem Supermittelgewicht, die an der Spitze stehen, selbst in James DeGale, der jetzt auch nicht vollends überzeugen konnte in seinen letzten Kämpfen, dafür sollte es aber immer noch reichen. Also für einen Abraham sollte es reichen.
Ja, keine Chance. Also ich sehe nicht, wie Abraham, der heutige Abraham, gegen James DeGale, der sicherlich auch seine Schwächen hat, aber solche Leute wird er nicht mehr besiegen in seiner Karriere. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Was ich jetzt aber auch sagen muss, ja auch keine Schande ist.
Nein.
Weil du ja schon, wie gesagt hast, er ist halt auch schon 38 und hat auch schon eine Menge Meilen auf dem Tacho.
Ja.
Dann ist das auch nicht schlimm, wenn man gegen solche Leute verlieren würde. Aber man muss es sich ja nicht antun.
Ja, aber insgesamt finde ich das, ich mag diese Veranstaltung eigentlich auf Sport 1, aber diese Urteile...
Was ich gut finde, ist ja wirklich, dass wirklich auch mal dann Anführungszeichen wirklich absolute No-Names gezeigt werden auf so Undercards. Weil wann hast du es mal, dass wirklich eine Undercard auch gezeigt wird, dass du mal wirklich den Aufbau von einem Boxer mitverfolgen kannst?
Ja, gab es schon lange nicht mehr. Ne? Früher gab es das ja immer auf den Undercards bei ARD und ZDF, hat man das ja immer so ein bisschen zumindest gezeigt, die Kämpfe, oder zumindest in dem Telegramm so gezeigt. Oder auch bei Sport 1 wurden früher durchaus Leute mal aufgebaut, wie die Klitschkos ja zum Beispiel auch, da die ihre ersten Kämpfe gemacht haben. Damals hieß es DSF, aber war es ja genau das Gleiche. Und ja, von daher mag ich sowas auch. Und sowas wäre mir persönlich auch viel lieber, wenn man so Leute wie Baru oder so, wenn man die so ein bisschen mehr jetzt in den Mittelpunkt rücken würde, und dann sich einfach ein bisschen ehrlich machen. Ich muss keinen Abraham mehr sehen. Ich will solche Kämpfe nicht sehen, wo die dann diese deutschen Kämpfer wie Feigenbutz und Abraham, wo die so durchschleppen müssen, um die, keine Ahnung, das sind ja heutzutage Leute. So ein Feigenbutz ist ja Euro-Level, ich weiß es gar nicht mal. Also so nah dran vielleicht. Und das sind so, ich will, und du weißt einfach genau, bei seinem Skillset, bei seinen Fähigkeiten, es wird nicht mehr gehen in seiner Karriere. Und ich, ja, also die kann man von mir aus gerne zeigen, so in so innerdeutschen Duellen und so, aber ich will eigentlich keine Kämpfe mehr sehen, wo so derart, so wo solche skurrilen Urteile dann bei rumkommen, weil das macht die ganze Veranstaltung, die eigentlich echt schön gemacht sind, macht das ein bisschen kaputt.
Ja, das kann man so sagen. Also es ist wirklich schön, dass mal wirklich Undercards gezeigt werden, die auch kommentiert und eingeordnet werden, da auch eigentlich relativ objektiv sind. Aber ich finde es schade, wie gesagt, dass so Hauptkämpfe dann teilweise ja wirklich durch so Urteile auch kaputt gemacht werden.
Ja,
zum Beispiel auch der Kampf da zwischen Karo Murat und ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, wo du auch denkst, die paar Sekunden hättest du den auch noch stehen lassen können, der wäre eh nicht K.O. gegangen und dann hätte sähe das Ergebnis auch anders aus, aber hätte, könnte, würde, ist
halt. Hätte, Fahrradkette. Aber das sind alles so Leute, Euro-Level-Niveau, warum bescheißen auf dem Level? Das ist doch, ich finde das echt erbärmlich.
Ja gut, warum aber überhaupt bescheißen? Aber wahrscheinlich ist es, ob wie in der Weltspitze oder wie auf dem Euro-Level, ja, Geld.
Ja,
aber auf Dauer geht die Nummer halt nicht gut.
Nein. Weil das schadet dem Sport einfach.
Soll ich mir den Kack angucken, wenn da eh nur beschissen wird?
Ja, und es ist einfach, es ist kein hohes Niveau. Also, ne, also es ist halt wirklich, dass man auf diesem Level betrügen muss, boah, ich hab da echt, also, na, also ich finde es einfach nicht schön.
Wie fandst du denn die Fightcard, die am gleichen Abend bzw. ein paar Stunden später in New York stattgefunden hat, wo der Hauptkämpfer Daniel Jacobs gegen Marcin Sulecki war?
Schon besser. Das ja, war also, auch ein durchaus.
Ja. So nicht, hochinteressant fand ich die jetzt nicht. Katie Taylor hat gegen Victoria Noelia Bustos geboxt, hat man direkt mal ein paar Titelchen eingeheimst. Mein Katie Taylor, ich gehe jetzt im Frauenboxen auch dazu, muss man sagen, nicht so aus. Aber die hat auch einen echt netten Stil, muss man sagen, der zuschauerfreundlich ist.
Ja, definitiv. Ist auch da in UK recht bekannt. Und ja, ist auf jeden Fall nett anzusehen. Sonst vielleicht noch zu erwähnen, Gerald Miller kämpfte ja gegen Joan Duopas. Der gewann nach Punkten.
Wie gefiel dir Gerald Miller mit seinem Höchstgewicht?
Ja, es ist schon ein Monster körperlich, ne? Aber gar nicht mal so schlecht. Also die Opas muss man auch erstmal so oder relativ souverän nach Punkten so besiegen. Also das ist schon okay gewesen.
Was heißt denn relativ souverän? Ich glaube, der hat doch gar keine Runde gewonnen.
Ja, schon die ein oder andere, aber er hat schon sehr überzeugt. Also das war schon gut. Ich hätte mir fast gewünscht, dass er das vorzeitig regelt. Aber ist natürlich gegen jemanden wie Duopas schon schwierig, den.
Der verträgt was, auch wenn jetzt Leute wie Povetkin ihn K.O. geschlagen. Man muss aber auch vorher sagen, das war ein Duopas, der, glaube ich, ein paar Stunden vorher von der Couch aufgestanden ist. Den der da geschlagen hat. Also.
Ja.
So wie der aussah, war der niemals im Training gewesen.
Ja, und von daher schon recht eindrucksvoll von Gerald Miller, der einfach ein verheerendes Monster ist. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also, das ist schon heftig von der Statur. Also, gerne mehr von Gerald Miller und ich denke, er ist da auf einem recht guten Weg.
Ja, also das ist schon ein Paket, der Typ. Also, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn man den mal irgendwie auf Sport 1 sehen würde, allerdings nicht im Boxring, sondern wie er gerade einen LKW zieht.
Ja, schon ein Bulle. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch super spannender Mann für jemanden wie Ivo Wilder oder Joshua ist ja auf jeden Fall einer der wenigen wirklich spannenden Leute, ne? Die noch so verfügbar sind.
Aber ich glaube, der Kampf wird erstmal, ich glaube, es wird eher ein Kampf von Jerry Miller gegen Joshua stattfinden, als wie gegen Wilder. Einfach schon, weil die bei meinem selben Promoter sind und da wird dann geguckt, wie gerade irgendwie die Vertragslage ist, wo ein Vertrag ausläuft oder so, damit man sich vielleicht dem einen entledigen kann.
Wobei ja.
Ich glaube aber, Joshua dürfte da in UK einfach die unglaubliche Cashcow sein. Und streng genommen ist es bei Joshua auch scheißegal, wie in der Box. Dem könntest du wahrscheinlich auch einen Sack Reis vorsetzen und der würde ein Stadion ausverkaufen.
Vermutlich schon, ja. Von daher, wahrscheinlich, wie genau, wird er einfach so noch ein bisschen lauern, je nachdem, wie es da jetzt so weitergeht. Aber Gerald Miller, gerne mehr. Also, er ist auf jeden Fall ein Brocken, den man erstmal aus dem Weg räumen muss.
Und zu Daniel Jacobs gegen Marcin Sulecki, was willst du dazu sagen?
Ja, es war halt ein enger Kampf. Ne? Also, ich hätte schon gedacht, dass Jacobs klarer gestalten könnte, aber
Ja, ich habe das nämlich auch gedacht, weil ich dachte so Lecky ist ja jetzt nicht eigentlich kein geborener Mittelgewichtler und hat jetzt auch nicht die hohe K.O.-Quote. Ich hätte jetzt auch gedacht, so mittlerer bis hinterer Bereich, dass der irgendwie einen Abbruchsieg oder so kommt, aber ja, das hat der solide nach Hause geboxt, muss man sagen.
Ja, und Sulecki war auch, also hat mir auch durchaus gefallen. Also
der ist nicht zum Verlieren gekommen, das hat man
genau gemerkt. Ist auf jeden Fall jemand, den man ja weiter auf dem Radar haben muss, ne? Im Mittelgewicht.
Ich habe nicht kapiert, wie kann der in einen WBA-Eliminator ums Mittelgewicht Titel reinkommen, wenn er den letzten Kampf zuvor im Super-Wettler geboxt hat. Aber andererseits, bei der WBA ist ja eher scheißegal.
Ah, ist ja alles möglich bei den Verbänden, ne? Also da geht alles. Vielleicht kämpft ja bald Katie Taylor gegen Jerry Miller.
Wurde bei der IBF, obwohl er 2 Jahre nicht im Halbschwer geboxt hat.
Ja. Warum auch immer, ne?
So. Muss man nicht verstehen. 5. Mai, das nächste oder das jetzt hinter uns liegende Wochenende. Da gab es auch 2 Kämpfe, die interessant waren. Fangen wir, ich sag mal so, der bessere Boxer oder der bessere Match war, also vom Skill-Level der Kampf des Boxers war nicht so interessant wie der Kampf der beiden Boxer, die auf einem unteren Level boxten. Deswegen gehen wir mal kurz auf den Golovkin-Kampf zuerst ein gegen Marty Rosian. Ja, der Ersatzkampf am Cinco de Mayo für Canelo. Was brauchen wir jetzt großartig sagen? Nix eigentlich.
Ja, Golovkin gewann in der 2. Runde durch K.O.
Ja, gegen einen Gegner, der 2 Jahre vorher nicht geboxt hat und auch kein Mittelgewichtler war.
Und dementsprechend sah er auch aus. Also ich denke, er war extrem weit von seiner guten Zeit entfernt. Also in seiner guten Zeit denke ich nicht, dass es ja, dass er sich so derart herboxen lassen hätte. Also Matrosian in keiner guten Verfassung, unvorbereitet. Also das war ja, es kam, wie es kommen musste. Dann ja, K.O. 2.
Chancenlos. Kam es für dich auch, wie es kommen musste? Hey gegen Bellew. Warst du da erstaunt?
Ja, durchaus. Also, ja, was soll man dazu sagen? Also, ich hatte mich echt gefreut auf den Kampf und ich fand, hey, hat mir gar nicht gefallen. Also, ja, vom Handspeed und so.
Aus, aber ich glaube, der kann auch noch mit Mitte 40 so aussehen. Aber der Körper von dem, der ist sehr fragil.
Extrem fragil und ja, er hatte ja den Achillessehnenriss jetzt im ersten Kampf.
Im Dezember dann noch irgendeine Bizepsverletzung, deswegen ist ja der Rückkampf letztes Jahr auch noch verschoben worden.
Ja, genau, und er hat ja eigentlich schon mal die Karriere beenden.
Quatsch, der sollte, glaube ich, im März stattfinden, Entschuldigung.
Ja, und der hat ja eigentlich schon mal die Karriere beenden müssen, wegen einer Schulteroperation.
Stimmt, du hast recht. Nach dem Klitschko-Kampf hat er die einfach so beendet, dann ist er nochmal gegen den Chisora-Kampf zurückgekommen und dann hätte er sie eigentlich beenden müssen und dann kam er ja mit 2 Kämpfen dagegen absolute No-Names zurück.
So ist es und ja, das ist halt auch immer so gegen, wenn man gegen solche schwachen Leute boxt, dann hat das ja oftmals auch einen Grund, ne? Und ja, also ich hätte schon gedacht, dass es vielleicht noch jemand reichen müsste für jemanden wie Bellew, der natürlich ein extrem cooler Kerl ist, ich mag den Typ auch, aber
er hat es aber auch clever angestellt in dem Kampf, muss man
sagen. Hat er. Aber das ist doch jemand. Sorry, aber das ist ein Light Heavyweight. Und hey, hat sich von dem verheerend verwirbeln lassen, ja.
Aber er hat es aber auch klug gemacht. Er hat sehr viele schnelle Kombinationen gemacht, die hey überhaupt nicht geschmeckt haben. Du hast ja teilweise gesehen, der hat sich da welche gefangen, die normalerweise wäre der den. Ja, man muss ja jetzt auch dazu sagen, von welchem David Hay sprechen will. Ich meine, wann hat er sein Comeback gemacht? 2016? Ja, 2016 ungefähr war das.
Ja.
Hat er die 2 Kämpfe da gemacht. So, selbst da war der schon von seiner Prime entfernt. So, sag mal, auf der Höchstphase war er, würde ich mal sagen, wann? Vor 10 Jahren, als er die Cruiser-Titel vereinigt hatte. Bin ja, sag mal, an sich ist das vom Talent her ein sehr guter Boxer, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat er denn im Schwergewicht gerissen, außer Baluev jetzt auszupunkten?
Ja, man muss sowieso fragen, was hat er überhaupt wirklich gerissen, ne? Also, ich will nicht, seine Karriere war so ein bisschen so ein Hype, aber er ist ja auch schon im Cruisergewicht vom alten Carl Thompson K.O. geschlagen worden. Ja, er hatte auch
nicht niemand war.
Nein, natürlich nicht, aber natürlich auch jetzt nicht mehr in der Blüte seines Schaffens. Und im Cruisergewicht, ja, also er hat gute Siege gegen Leute wie Fragomeni, Momek natürlich, ist auf jeden Fall anzumerken, der vielleicht aber auch nicht mehr ganz in seiner Prime war und in dem er ja auch große Probleme hatte. Gegen Enzo Mack, wir kennen Enzo Mack natürlich heute sehr gut, aber
noch nie gehört, wer soll das sein?
Enzo Macarinelli, ja, und ja, das war es dann auch schon fast, ne? Ja gut, Rosito, Gurov und so könnte man noch erwähnen im Kusa, aber ich weiß, bin mir bis heute nicht wirklich sicher. Er war gut im Kusa auf jeden Fall, aber er hatte ja natürlich auch einen speziellen Style. Er ist ja eigentlich immer sehr inaktiv im Ring und schlägt dann ja ein bisschen überfallsartig zu. Und ja, aber auch so seine Kämpfe gegen Valuyev, es war jetzt, ja, hatte das...
War jetzt nichts fürs Auge. Also das war halt sehr viel Wegrennen und Kontern.
Ja, und so viel hat er auch nicht gekontert. Also damals waren wir live in der Halle und den Kampf angesehen und ich weiß nicht, live sah das... Man behält halt immer so rückblickend so die ein, zwei Momente im Kampf von hey, hat man so im Kopf, wo er Valuyev trifft. Aber das war es dann auch in dem Kampf schon. John Ruiz im Heavyweight dann, ja, alter Mann.
Ja.
Er hat schon solide Siege so, aber dann auch Vorstellung gegen Wladimir, wo er einfach jede Runde eigentlich verloren hat. Ja, so wirklich viele unglaubliche Siege hat er jetzt ja auch nicht eingefahren in seiner Karriere, ne? Muss man ja einfach auch sagen. Also ein bisschen so, ist ja so ein bisschen so ein kleiner Blender vielleicht, aber ja.
Und Audley Harrison, da braucht man ja nicht drüber reden.
Ja.
Den hat er 3 Runden stehen lassen, während David Price ihn in einer Runde weggeräumt hatte.
Ja, ist schon gut gewesen, seine Karriere auf jeden Fall, aber ich denke, er wurde immer ein bisschen höher gehandelt, als er eigentlich schon so war. Ne?
Ja, aber gut, war im Schwergewicht Derek Chisora TKO. Das Ding war schon gut gewesen. Wobei er selbst ja auch von Chisora gut angeklingelt wurde.
Ja.
In der dritten Runde, glaube ich, war das.
Ja.
Ja, gut, aber dann die Kämpfe hier, Mark Demori oder Arnold Giergai oder ja, Giergai, wie man es ausspricht.
Das sind halt Journeymen mit besserem Rekord, so, ne?
Mhm.
Und ja, also ich will ihn jetzt auch nicht schlecht reden oder so damit. Er hat schon echt eine gute Karriere gehabt, aber es ist einfach vorbei. Also ich fand ihn langsam, ich fand auch seinen ganzen Bewegungsablauf überhaupt nicht mehr richtig rund. Und wirklich Power. Er sieht fürchterlich athletisch aus, aber er ist es irgendwie glaub, nicht mehr.
Ich glaube, er würde auch noch mit Mitte 40 so aussehen.
Ja,
die Veranlagung hat er den
Körper. Aber, ich weiß nicht, so Kobe Bryant sieht heute auch noch aus oder nicht so viel anders aus als wie mit Ende 20, aber er hat einfach auch nicht mehr die Athletik und die hat Hay auch nicht mehr und ich fand ihn nicht besonders dynamisch, also der Bewegungsablauf wirkte absolut unrund für mich, also
ja, und verletzungsanfällig, das ist ja seine ganze Karriere drüber schon gewesen. Ich würde einfach mal sagen, auch da ist der, ist ähnlich wie bei Abraham, auch wenn er deutlich weniger Kämpfe hat, aber der Ofen ist aus.
Ja, weil er hat gegen Tony Bellew verloren und es ist Tony Bellew. Und das
ja gut, ja, Tony Bellew ist Tony Bellew, aber Tony Bellew ist ja jetzt aber auch niemand, der nichts ist. Ich meine.
Nein, aber er ist doch nicht mehr als Contender-Level.
Ich sag mal so ein Ding, ja, ein guter Halbschwer, ja. Auch, ich würde ihn sogar als auch einen guten Cruiser bezeichnen.
Ja, das ist er auch, ohne Zweifel. Aber er ist doch nicht mehr als irgendwie Contender-Niveau. Also viel mehr ist er doch auch nicht bei Tony Bellew. Er ist egal, ob man ihn im Heavyweight, im Cruiser einordnet, aber er ist doch nirgendwo mehr als irgendwo zwischen 5 und 20 irgendwo einzuordnen. Also, ja, also es ist schon ein guter Mann, aber eigentlich niemand gegen den Hay verlieren sollte. Aber jetzt, wunderbar gemacht, Tony Bellew, muss man ihm erlassen. Extrem cool. Ich mag den Typ auch. Er hat mich echt so begeistert, so auch das Interview und so danach zum Kampf. Und das war schon ziemlich ja, nett, das so zu sehen. Wie er dann so sagte, er kämpft jeden, ist ihm egal und so. Und ja.
Wobei er mal gesagt hat, als er mal Deontay Wilder getroffen hat und der Typ ihn in den Arm genommen hat, hat er gesagt, okay, das ist eine Nummer zu groß. Die sind zu groß, die sind zu stark. Das schaffe ich nicht. Womit er ja auch wahrscheinlich nicht ganz unrecht hat.
Ja, klar. Ich meine, er ist ja schon im Light Heavyweight K.O. gegangen gegen Stevenson zum Beispiel. Ne? Also, ja, er ist ein guter Mann, auf jeden Fall, aber er ist jetzt nicht vielleicht auf dem Level, wo man ihn oder wo manche ihn sehen, so nach dem Kampf jetzt gegen Hay.
Kannst du dich noch an den Kampf von ihm gegen Ilunga Makabu erinnern? Wo der in der ersten Runde auch ordentlich runtergegangen ist, erstmal eine Rolle rückwärts gemacht hat, weil er so gut getroffen wurde?
Ja.
Ich meine, da hast du gedacht, oh, ich bin ja damals mit Makabu gegangen, weil ich denke,
ich auch.
Das wird nix. Und dann hat er aber, weil sich Makabu selbst auch so sicher gewesen hat, das wird für den heute nix, und ist dann offen gewesen wie ein Scheunentor und ist K.O. gegangen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein extrem unterhaltsamer Kämpfer, der Tony Bellew, ne? Und einfach extrem cooler Typ. Mhm.
Das muss man sagen.
Das muss man ihm lassen. Aber
sagen wir mal so, ich glaube, also nach den zwei Niederlagen, die Haydates gegen Bellew hatte, ich weiß nicht, also der Verstand sollte sagen, lass es, aber ich glaube, der kommt wieder.
Ja, aber er sollte es ähnlich wie Abraham einfach lassen.
Ja, das Dumme ist, Abraham lässt es nicht.
Ja, und...
Er sollte es wie Dings lassen. Dann, wen könnte man denn nehmen? Wer lässt es denn sein? Weil er gemerkt hat, es bringt nichts mehr.
Oh, gute Frage. Ja, das... Sven Ottke wusste zum Beispiel, er baut ab, er hört jetzt auf.
Der hätte wahrscheinlich nur zwei, drei Kämpfe machen können, aber im Endeffekt, der ist halt einer der wenigen, der aber auch dann zu einem richtigen Zeitpunkt aufgehört hat.
Ja.
Da gibt es ja wirklich wenige, die auch dann auch ungeschlagen noch dazu abgetreten sind. Ich meine, da würde mir jetzt nur noch einfallen Floyd Mayweather, Rocky Marciano, wer noch? Hier, der Engländer mit italienischem Namen. Supermittelgewichtler.
Joe Calzaghe.
Calzaghe, genau. Der würde mir noch einfallen, aber sonst gibt es doch kaum noch, gibt es ja irgendwie kaum Weltmeister, die ungeschlagen oder überhaupt Boxer, die ungeschlagen aufgehört haben.
Ja, ganz wenige. Also
vor allem, ne? zum richtigen Zeitpunkt aufgehört haben.
Ja, und bei Calzaghe war es ja auch schon eng, so sein Kampf gegen Hopkins.
Ja.
Das war eher ein Draw, ne? Oder vielleicht hätte man auch Hopkins geben können. Das war auf jeden Fall super eng. So, und irgendwann ist es einfach auch vorbei. Ich denke, die Boxer merken das schon selber auch, wenn man im Sparring nicht mehr so gut aussieht. Und
aber dann denken die sich, ach komm, aber die 500.000 oder so, die nehme ich noch mit.
Ja klar, natürlich, weil man sich natürlich auch einen Lifestyle so angewöhnt, der ja teuer ist wahrscheinlich auch. Ne? Und
oder ja, wie Evander Holyfield, wie viel Kinder hat der?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele.
Ich glaube genug. Mehr als der Durchschnittsdeutsche, würde ich mal behaupten. Naja, lassen wir mal da jetzt nicht weiter drauf rumreiten und kommen mal zur Vorschau. Jetzt am kommenden Wochenende, da kämpft am 12.05. Saddam Ali gegen Jamie Monguia und den WBO-Titel im Superweltergewicht. Den erwähnen wir jetzt eigentlich auch nur, weil Saddam Ali ja im Dezember letzten Jahres überraschend
gegen Cotto gewonnen hat.
Gegen Cotto, oh Gott, ich wollte dir sagen, das Dumme ist, ich habe ja mal so ein schlimmes Namensgedächtnis. Und ich, ja. ich weiß, der ist Puerto Ricaner, der ist so und so alt. Aber wenn es dann um Namen geht, hänge ich dann mal und dann. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher von unseren Zuhörern denkt, ich hätte einen Schlaganfall.
Vielleicht hattest du ja mal einen, wer weiß.
Vielleicht hatte ich mal einen oder vielleicht habe ich jedes Mal einen Schlaganfall, wenn es um Namen geht. Dass ich dann denke, wie hieß der noch? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls Saddam Ali. Boxer, ich denke mal, Das sollte gegen Jamie Mungula, der ja jetzt nicht schlecht ist, ich meine, ist immer noch ein Top-20-Mann, ist ungeschlagen, 28 Kämpfe, 24 K.O.s. Der sollte, sagen wir mal so, der kommt bestimmt nicht zum Verlieren dahin. Ich meine, vor allem, wenn du überlegst, schon 28, bei einem Alter von gerade mal 21 Jahren. Der dürfte noch nicht so verbraucht sein, aber andererseits, wenn du dir so den Rekord von ihm durchliest, da ist jetzt nicht wirklich was Namhaftes bei.
Das ist vollkommen richtig, aber ja, zwei Sachen. Er ist Mexikaner, was immer gut und wichtig ist, und ist auch durchaus veranlagt. Also ich finde ihn so ein bisschen langsam, aber ich denke, er ist schon jemand, der auf jeden Fall hauen kann.
Ja, ja.
Und das ist Piss.
Ich sag mal, es kommt ja auch mal drauf an, wie du haust.
Ja, aber das ist ja durchaus, weiß ich nicht, wenn Satamali sich auf einen Brawl mit ihm einlässt.
Könnte unangenehm werden.
Könnte es durchaus unangenehm werden. Also das ist auf jeden Fall nicht so uninteressant, finde ich jetzt. Also Saddam Ali wurde ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gehypt. Er ist bestimmt auch der bessere Boxer. Aber es ist nicht so einfach, der Kampf. Aber ich gehe auch mit Ali. Aber ich denke, er verfügt doch über mehr Skill.
Also dann, um das jetzt vielleicht nochmal abzuschließen. Ich sag, Punkt Sieg, Ali.
Ja.
SD.
Wenn es eng wird, glaube ich sogar, dass das vielleicht der Mexikaner das Urteil kriegen könnte. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlecht, der Kampf. Also das ist schon ein würdiger Titelkampf.
Gut. Dann das Wochenende danach. Ein Kampf, auf den ich mich ja wie Hulle freue. Und das ist Adonis Stevenson gegen Badou Jack. Wie siehst du da die Verteilung?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Also das ist natürlich ein wirklich brutal guter Kampf. Also Stevenson hat zuletzt von Farah K.O. geschlagen, davor Williams und Kaperski, sind natürlich jetzt nicht ganz so starke Leute, und davor gegen Bika gekämpft, wo sich so ein bisschen gequält hat, aber ist natürlich jetzt auch schon 40, da muss man auch erwähnen. Badou Jack ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, also konnte am Anfang vielleicht in seiner Karriere mit so ein bisschen Problemen, aber konnte dann jetzt
auch ein bisschen belächelt worden.
Ja, aber dann zuletzt mit Siegen halt über Gross, auch wenn es der SD war, über Direll, über Lucien Boute, der natürlich auch sicherlich auch Pass Prime ist, aber das sind Namen und ja, und James Segil das Draw und Cleverly dann in der fünften Runde weggeräumt. Also das ist schon...
Ganz ehrlich sagen, ich sag Badou Jack macht's. Und ich sag sogar TKO Runde 10. Ich gebe auch zu, ich sag das jetzt leichtsinnig.
Aber ja.
Ich traue ihm das durchaus zu. Abwegig ist das nicht.
Nee, es ist halt die Frage, was er sich fängt von Stevenson. Weil Stevenson hat einfach schon brutal viel Power. Und es ist halt die Frage, ob sich Jack den Hammer so entziehen kann. Mhm. Und selbst wenn so eine Bombe trifft, wie er mal reagiert. Also ich würde vom Skill her, würde ich Jack das schon zutrauen, auch Stevenson auszupunkten. Das ist sicherlich denkbar. Gerade wenn Jack so die ersten Runden gut überlebt, dann ist da doch auch eine Menge möglich. So im ersten Kampf gegen von Farah hat man ja auch gesehen, dass Stevenson auf jeden Fall auch auszuboxen ist und schlagbar ist. Und das ist auf jeden Fall ein echt geiler Kampf. Also ich freue mich da schon brutal drauf. Aber ich würde mit Stevenson gehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Kampf, wo eigentlich alles passieren kann.
Dann werden wir in 2 Wochen mehr wissen.
Ja, weil Stevenson ist auch nicht unaussagbar. Badou Jack,
10. Runde.
Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich gehe mit Adonis, aber ich halte auch für einen Sieg für Jack absolut möglich. Also ich würde sagen 50-50 Kampf im Vorfeld, aber das ist auch schon... Uiuiui, ich tue mich da auch schwer, da jetzt einen Sieger festzulegen. Gerade nach den letzten Vorstellungen von Jack, ne, die ja wirklich schon solide war, aber ich würde halt im Zweifel immer noch mit dem Adonis gehen.
Okay, aber wie würdest du denn sagen, geht der Kampf jetzt aus? Punkteentscheidung, TKO.
Ja, ich gehe einfach mal mit Stevenson, einen schnellen Stevenson K.O. Ich glaube, dass er ihn schon erwischen kann. Aber wenn nicht, könnte es natürlich auch für Jack ausgehen. Also das ist halt die Frage für mich.
Du Wendehals, du willst dich nicht festlegen.
Na, schwierig, aber ich sage, dass Stevenson in den ersten 6 Runden.
Okay.
Aber also, es ist natürlich ein Tipp, der gefährlich ist.
Okay. Was wir vielleicht noch so erwähnen können, es gibt noch ein paar Kämpfe in den nächsten 2 Wochen. Wir haben jetzt nur mal so die größten aus unserer Sicht genommen. Wir haben noch ein paar Kämpfe, natürlich, die erwähnenswert sind. Zum Beispiel am 11. Mai in Nevada. Da kämpft zum Beispiel Tony Harrison gegen Ishe Smith. War jetzt um keinen Kampf, aber kein Kampf. Keinen größeren Titel, aber sollte man mal erwähnt haben. Läuft im amerikanischen TV auf Bounce TV. Am 12. Mai gibt es einen Kampf auf Sky Sport von Avni Yildirim gegen Ryan Ford um den WBC Council International Super Middleweight Title. Naja, ist halt auch wahrscheinlich nur ein Stay-Busy-Kampf oder ein bisschen den Rekord von Avni Yildirim aufzuwerten. Was gibt's noch? Am 18. Mai ist auch eine Sauerland-Veranstaltung in Potsdam, da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es auf Sport 1 läuft, aber eigentlich kann ich es mir durchaus vorstellen. Dennis Radovan boxt da gegen TBA. Ronny Mittag gegen Patrick Wojcicki läuft da.
Oh, und Elina Thyssen, The Machine gegen Nina Meinke. Ja, boah. Zumindest auf ein ganz netter Kampf. Also, das ist. Ja,
sollte man jedenfalls mal erwähnen, aber
genau.
Finde ich jetzt nicht, dass man da groß eingehen drauf muss. Am 19. Mai wäre dann auch noch in England eine Card, wo unter anderem Lee Selby gegen Josh Warrington um den IBF-Titel im Federgewicht boxt. Aus deutscher Sicht fast schon die interessanteste die Kampfcard wäre die Card am 19. Mai in Trabzon in der Türkei. Dort hat Erol Şeyler mit seiner EC-Box-Promotion eine Veranstaltung. Hauptkampf ist Hüseyin Çingara gegen Yuri Bikautsu um den vakanten German International Cruiserweight-Title. Auf der Undercard auch der allseits bekannte und beliebte Firat Arslan gegen Isaac Park quasi Ankra um den WBO Intercontinental-Titel. Ja, Firat Arslan geht auf die 50 zu, aber er kann es nicht lassen. Naja, soll er noch ein bisschen Geld verdienen. Aber ich finde irgendwie eigentlich auch so ein Boxer, der es eigentlich jetzt schon vor ein paar Jahren hätten sein lassen sollen. Ich meine, der war mit Anfang 40, war der echt noch erstaunlich gut gewesen, aber mittlerweile möchte ich den eigentlich nicht mehr sehen.
Nicht unbedingt. Also.
Aber interessant finde ich eigentlich, den interessantesten Kampf auf dieser Karte ist Mario Daza im Schwergewicht gegen Claudio Moroni Porto. Sagt der dir noch was, Mario Daza?
Ja, dieser Kunde, der da, ja.
Der so ganz dubios gegen Ola Afolabi gewonnen hat.
Ja, selbstverständlich Mario Daza nur aufgrund seiner extremen Fähigkeiten und seines enormen Skillsets wahrscheinlich vermuten wir, dass er so gegen gewonnen hat.
Genau.
Will da irgendwas falsch sagen.
Es gab ja einen riesen Aufschrei, dass das eine totale Verarsche gewesen wäre. Und Erol Şeyler hat auch gesagt, dass er eigentlich das auch nicht gerade schön fand, dass er halt in diesem Zusammenhang genannt werden muss, weil er auch diese Veranstaltung mit veranstaltet hat. Und Mario Daza boxt jetzt da auf dieser Veranstaltung im Schwergewicht, vorher im Cruisergewicht, gegen Claudio Moroni Porto. Sagt er dir was?
Nein.
So ganz spontan nicht, ja. Aber vielleicht sagt ja einer seiner letzten Gegner was. Firat Arslan hat ihn zum Beispiel in der ersten Runde K.O. geschlagen, vor zwei Jahren im Autohaus Dürkop Kassel. Das war auch die Veranstaltung, wo Manuel Char sein Comeback gegeben hat.
Ja, da wird der Kampf wahrscheinlich dann auch wieder ähnlich ausgehen. Ne?
Ich sag mal nur eins. Der Mann ist Mitte 40. Der ist am 4.1.72 geboren. Der hat mit 39 erst angefangen zu boxen. Hat 8 Siege, 7 K.O.s davon und 3 Niederlagen. Und das waren alle drei K.O.s, die alle in der ersten Runde stattgefunden haben.
Ja gut, das ist natürlich dann...
Ich wage mir jetzt auszumalen, dass dieser Kampf in den ersten 5 Runden wahrscheinlich zu Ende sein wird.
Ja gut, aber wahrscheinlich auch nur wegen der überragenden boxerischen Qualitäten von Mario Daza, ne, der einfach...
Ja gut, Porto hat auch seit 2 Jahren nicht geboxt, oder fast 2 Jahren.
Ja.
Vielleicht straft er mich lügen.
Ja. Aber es ist schon...
Ja, auffällig, ne?
Ja. Hat das vom Kirmes. Aber gut, es ist schöner Kampf, ne? Sagen wir mal so.
Auf jeden Fall erwähnt werde ich... Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie in Deutschland zu sehen sein wird. Wahrscheinlich über irgendwelche Satellitenschüsseln bei
türkischen
Imbissen oder so. Vielleicht wird es da übertragen.
Oder bei YouTube oder irgendwo im Stream, aber ja.
Aber natürlich willst du ja erstmal die legalen Sachen hier nennen. Du willst ja jetzt nicht jemanden dazu ermuntern, guckt euch auf irgendwelchen litauischen Streams das an.
Nein.
Supportet mal euren lokalen türkischen Imbiss. Vielleicht läuft's ja da.
Vielleicht.
Könnt ihr noch einen Döner essen.
Ja.
Unterstützt die lokale Wirtschaft.
Genau.
Gut, dann kommen wir mal zu den News. Wo wir ja eben schon bei der Sauland-Card waren, wo du sagst, was könnte Abraham noch machen? Da habe ich ja eben Tyron Zeuge genannt. Aber wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, dass Jürgen Bremer seine Zusammenarbeit mit Sauerland aufgekündigt hat. Nun möchte sein Schützling Tyron Zeuge ihm das Gleiche tun. Findest du das verständlich?
Oh, gute Frage. Also das ist, ich weiß nicht, diese ganzen Vorgehensweise und Sachen, die da so passieren bei Sauerland, sind für mich ja irgendwie schon absolut komisch. Genau wie das Ausscheiden von Jürgen Brehme aus dem Super Six Turnier, irgendwie alle anderen mit Verletzungen, gar kein Problem, da wird der Kampf halt verschoben, da nicht. Und ja, das ist dann, wollte Sauerland Abraham nicht dabei, Brehme nicht dabei haben, oder du blickst ja gar nicht durch, was, also ich weiß nicht, was da wahr ist und was nicht. Es hat auf jeden Fall geschmeckt.
Sag mal, was mich halt nur wundert, Brehme 39, war immer noch ein guter Mann, aber du weißt auch, selbst der wird schwer haben gegen die Weltmeister im Supermittelgewicht.
Natürlich. Im
Halbschwergewicht brauchen wir gar nicht erst reden.
Ja, klar.
Aber streng genommen, wenn du es jetzt mal sagst, der war jetzt 2-mal Weltmeister, der war Europameister, der ist jetzt 39, ist relativ, Anführungszeichen, relativ verletzungsfrei durch seine Karriere gekommen, jetzt außer Ding da jetzt gegen Cleverly. Streng genommen hat der ja jetzt eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Oder?
Ja,
aber Zeuge, der letzte deutsche Weltmeister ist, bis Manuel Sharma seinen deutschen Pass hat. Und sagen wir mal auch von, ich sag mal so, nicht immer so ganz undubiose Kämpfe hatte. Sag mal so, sich gegen die Hans zu wenden, die ihn füttert. Ich meine, aus seiner Sicht kann ich es verstehen, aber andererseits, ich habe irgendwo, ich glaube, bei der Bild stand das, es gab ja auch die Überschrift, dass irgendwie Sauland gesagt hat, wir haben ihn zum Weltmeister gemacht. Ich würde mal fast behaupten, das ist auch noch nicht mal ganz ungelogen.
Nö, das ist ja auch so. Und ich weiß auch nicht, natürlich muss man sich nicht alles gefallen lassen, keine Ahnung, ich kenne die Hintergründe da überhaupt nicht, ich weiß es nicht.
Nein, das ist jetzt alles, was wir hier sagen, ist ja auch rein spekulativ.
Ja.
Das ist ein Stammtischgespräch.
Nur, was sind denn die anderen, also ich verstehe das auch nicht, warum das so gemacht wird. Vielleicht ist die Sache zwischen Bremer und Sauland doch viel größer oder der Ärger, als so bekannt ist, aber ja, Sauland, ich weiß auch nicht, also das ist alles so undurchsichtig. Wo will Zeuge denn sonst irgendwie boxen? Also er könnte zur SES gehen oder so.
Das habe ich ja in den letzten Folgen schon mal gesagt und ich sage das jetzt auch nochmal. In meinen Augen hat ja auch SES Sauerland so ein bisschen den Rang abgelaufen. Zwar hat SES jetzt keine Weltmeister, aber die haben ihre Leute größtenteils zu soliden Europameistern gemacht und haben mit dem MDR eigentlich auch einen guten Partner, der auch, ich sag mal, es ist zwar eigentlich ein Regionalsender, Aber die fahren, wie ich das mitbekommen habe, mit ihren Sport im Osten Veranstaltungen eigentlich re regelmäßig solide bis gute Quoten ein.
Ja, und ich könnte mir da auch vorstellen, dass Zeuge dahin geht, weil er hat ja auch gar nicht mehr viele Optionen. Ich meine, was will er denn sonst machen? Ins Ausland kann er fast nicht gehen, der würde ja, würde ich mal behaupten, untergehen. Und das ist ja eigentlich der einzig logische Schritt, den ich mir so vorstellen kann bei ihm, weil wo will er denn hin? Ich weiß es nicht. Ja.
Ja, ich meine, das wären zum Beispiel so Fragen, auf die wir vielleicht mal eingehen können, wenn wir dann im Sommer unsere Sonderausgabe zum Thema deutschen Boxen machen. Weil du musst ja auch, da können wir ja auch mal gucken, was gibt es denn überhaupt noch an Promotern? Wer sind die Big Player? Wer ist weg vom Fenster? Wie geht's weiter? So. Deswegen, die Frage ist durchaus berechtigt. Ich meine, wen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Errol Shaylan, der ja durchaus, sag mal, wenn du mal überlegst, mit seinen geringen Mitteln, die er hat, eigentlich ganz passable Veranstaltungen auf den Plan setzt.
Ja, durchaus.
So, er hat jetzt keine Weltklasse-Boxer unter Vertrag, aber mit so einem Hammer und so bis jetzt hat er ja eigentlich immer ganz nette Ansetzungen gemacht.
Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit,
Ja,
aber.
aber andererseits, dann wirst du den deutschen Weltmeister nirgendwo sehen und ich jetzt nicht gemein sein, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass in den Schälern so großen Einfluss bei den Verbänden hat, um auch mal so einen Zeuge, ja, auch mal den ein oder anderen machbaren Gegner zuzuschleusen. Andererseits, ich glaube auch nicht, dass Sauerland mittlerweile mehr so viel Macht hat. Das ist ja
Ja,
auch
sie
eine
schwindet sicherlich.
unausgesprochene Wahrheit, dass ja auch, ich sag mal so, du kommst ja nicht allein nur durch deine sportlichen Errungenschaften zu Titel ehren. Da ist ja auch ein Promoter hinter, der dann da durchaus Deals einhandelt.
Ja, und zumindest was investieren, ne? Und von daher, ich finde das schon komisch, die Trennung, weil ich meine, Sauerland ist halt immer
Die
noch in der.
angestrebte Trennung, Trennung.
Ja.
Er hat ja noch bis 2019 einen gültigen Vertrag und ich wüsste jetzt nicht, wie der da rauskommen will. Aber ich kenne den Vertrag ja auch nicht, aber
Nein,
normalerweise,
aber.
sag mal so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sauerland so unprofessionell ist und sich da irgendwelche Hintertürchen für den Sportler aufhält, die der dann selber nutzen kann.
Ja, schwierig, stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich finde das ist alles komisch. Und ja, das hat einfach irgendwie. Man riecht den Niedergang bei Sauerland einfach förmlich so. Da geht es einfach, weiß nicht, im Vergleich zu dem, was mal da war. Geht es da schon sehr hart den Bach runter?
Ja, es ist A nicht mehr so viel da, was da war, aber man hat sich aber, glaube ich, ähnlich wie auch im Universum so ein bisschen selbst das Grab geschaufelt, einfach mit so dubiosen Entscheidungen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, warum geht das immer, das geht komischerweise beim Sport 1 immer noch so weiter.
Ja.
Da war Minimum immer ein Kampf bei, wo du denkst, ah, das macht es mir jetzt irgendwie kaputt.
Ja. Das ist ja auch so das Problem, was ich dann so meistens habe, so mit dem deutschen Boxen an sich, weil, wenn, wie gesagt, wenn da wenn du normale Euro-Level-Leute, wenn die dann so zu Siegen gedrückt werden und so, das ist, finde ich einfach so unnötig und hässlich einfach. Und das schadet dem Sport mehr, als dass es nutzt.
Das stimmt wohl. Was haben wir noch an News? Ah ja, noch was aus dem deutschen Gefilden. War Dominik Böse hat sich von Dirk Jemski getrennt. Er kämpft ja jetzt nächsten Monat, da gehen wir aber im nächsten Podcast drauf ein, gegen Enrico Kölling um die Europameisterschaft. Denkst du, das ist eine gute Entscheidung gewesen von Böse?
Ach
Seine
ja.
Aussage war wohl gewesen, um sich neue Impulse zu setzen, weil er das Gefühl hatte, in der letzten Zeit zu etwas zu stagnieren.
Ja, ich denke, das Gefühl gibt ihm schon recht. Ich denke auch, seine Karriere stagniert, aber ich denke auch, meine Meinung ist, ich denke nicht, dass er zu höheren Berufen ist. Er ist einfach, auch wenn wir uns wiederholen, auch Bösel ist jemand von Euro-Level, der vielleicht mal einen Titelshot kriegen kann, aber es wird nicht reichen zu höherem. Und ich glaube, er kann sich niemals Trainer, wen er will. Es wird nicht viel weiter hinaufgehen. Und
was ich persönlich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Ich meine,
nein, gar
ganz
nicht.
ehrlich, mir ist ein solider, richtiger Europameister immer noch lieber als irgendein gehypter IBF,
Viel
IBO,
lieber.
weiß der Geier was Titel.
Ja, genau. Und so ein innerdeutsches Duell, wie jetzt wieder jetzt auf uns zukommt, ist für mich auch viel super. Also ich finde das klasse.
Zumal ja auch Kölling ein, ja, auch ich habe ihn oft sehr hart kritisiert, weil er halt bei Sauerland was gemacht worden ist, was er eigentlich nicht ist. Er hat sich zwar besser verkauft, als ich gedacht habe im Kampf gegen Arthur Beterbiev, aber er ist eigentlich auch nur gutes Euro-Level. Und was ich jetzt auch damit nicht madig reden will, ich meine,
Nein, gar nicht, gar
ich
nicht.
bin noch, wenn ich jetzt in den Profiring steigen würde, ich wäre noch nicht mal Deutschland-Level. Ich wäre
Ja.
derjenige, der von den Journeymans, die aufgebaut werden, um andere aufzubauen, wird vermöbelt wird. Also deswegen, ich will das nicht madig reden.
Nee, das ist ja auch gar nicht, auch wenn ich da immer so vielleicht so ein bisschen abwertend drüber rede. Ich liebe sowas wie ehrliche deutsche Meisterschaften, wo zwei Kämpfer auf einem Niveau gegeneinander kämpfen. Aber ich möchte das dann auch, dass es so angepriesen und so verkauft wird und ehrlich gesagt wird, auf welchem Level wir uns bei dem Kampf bewegen. Das ist was Wundervolles. Ich vermisse das. Und das gibt's jetzt tendenziell schon immer mehr wieder solche Kämpfe. Nur ich hasse diese Unehrlichkeit im Boxsport, wenn dann irgendwie, wenn dann gab es schon Zeiten, wo auch irgendwie Bösel von Kovalev und so geredet hat. Was soll sowas? Das ist doch vollkommener Bullshit. Das sind einfach Welten. Ich weiß es nicht. Also, das ist irgend so ein, was weiß ich, ein Fußballverein aus der 5. Liga sagt ja auch nicht, jetzt werden wir Champions League-Sieger oder so. Das sind einfach auch nochmal Unterschiede.
Man muss sich hohe Ziele stecken.
Ja, aber, ne? Also ich mag
Was wäre das
diese,
Leben ohne Ziele?
ja,
Naja.
aber wenn du doch weißt, dass es nicht reicht oder nicht reichen wird, weiß ich nicht. Ne? Ich meine,
Ja,
das ist
wobei, ich
wie.
glaube, das hast du aber überall im Boxen oftmals. Du weißt eigentlich, dass es das nicht wird oder so. Aber andererseits, es gibt halt auch, ich sag mal, ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen Kampf erinnern, wo in der Pressekonferenz vorher gesagt wurde, der Außenseiter gefragt, trauen Sie sich das denn zu? Weiß nicht, mal gucken, wie es geht. Das hat ja bisher noch nie jemand gesagt.
Ja, aber das ist, weiß es ich, du bist irgendwie Verkäufer, du bist 50 Jahre alt, in so einem, weiß es ich, Telefonanbieter-Shop irgendwo in der Fußgängerzone. Natürlich willst du vielleicht auch mal Ziele setzen, aber du wirst einfach nicht mehr Apple-Chef werden. Das wirst du nicht mehr.
Nicht mit dieser Einstellung.
Nein, aber das ist ja so, weiß es ich, oder der Pommesbudenbesitzer. Sagt ja, also McDonald's wollen wir schon mal angreifen. Nein, das wird einfach vermutlich nichts werden. So. Und das finde ich halt so was von realitätsfremd, wenn man dann irgendwie sich mit solchen Namen schmückt. Und das verdirbt mir so die Laune an solchen Kämpfern. Wenn man da einfach so unehrlich ist, das frustriert mich wirklich, weil man das einfach nicht fair einordnet oftmals, wie gut die Leute sind. Also ich, wie gesagt, ich liebe solche engen Kämpfe oder generelle Kämpfe so auf deutschem Level, wenn wirklich die guten Jungs dann auch gegeneinander kämpfen, das finde ich ganz wundervoll. Weil man auch so sieht, so kann man halt schöne Kämpfe generieren, die halt auch ihren Charme haben. Nur ich hasse diese Unehrlichkeit einfach. Das ist das, was ich an diesen, wie gesagt, da werden wir irgendwann nur nochmal einen extra Podcast so aufnehmen, aber was ich an diesen deutschen Veranstaltungen einfach nicht mag, dass man so unehrlich ist, oftmals. Gerade im Fernsehbereich, in der Berichterstattung, wenn sich da halt mit Namen geschmückt wird und irgendwas in den Mund genommen wird. Wie gesagt, der 60-jährige Hans-Dieter wird mit seiner Currywurst, mit seinem Imbiss, wird er auch nicht McDonald's angreifen können. Und genauso wird Bösel Kovalev angreifen. Das ist einfach so fernab von jeder Realität. Finde ich so, wenn man das so Vergleiche zieht und so, das ist, weiß ich nicht, ich mag das nicht so. Aber gut. wie gesagt, da gehen wir irgendwann nochmal genauer drauf ein.
Ja, erinnere dich mal zum Beispiel an die Veranstaltung, wo die zwei Kämpfe waren von Felix Lamm gegen Philipp Schuster um die deutsche Meisterschaft im Weltergewicht. Die fand ich echt gut.
Ja, super, sowas. Oder zurück in den 90ern, irgendwie Willi Fischer gegen Kim Weber oder so. Oh, das waren Kämpfe auf. Ja, ne, wie der Ochs.
Nee, das stimmt. Der Arp war Willi Müller, glaube ich,
aus genau, den 60ern. Genau. Ja. Aber Willi Fischer gegen Kim Weber, ich habe mich da unglaublich drauf gefreut, weil das einfach geil war. Aber.
Mir fällt mal gerade so auf, Felix Lamm. Von dem habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört. Guck mal. Ach, ja. Der hat auch seit September 2016 gar nicht mehr geboxt. Der boxt nächsten Monat, am 16. im Karlsruher Fußballstadion. Schau mal an.
Ja, sollen wir machen.
Wo auch unter anderem Firat Aslan und Michael Walisch boxen. Ach, schau mal an. Sachen gibt's. Naja, können wir ja dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal dann besprechen.
Ja, wenn es soweit ist.
Genau. Gut, was haben wir noch an News? Ah, eine News noch, Keith Thurman. Also da gibt es jetzt verschiedene Aussagen in diversen Internetforen. Auf der einen heißt es, dass er seinen WBC-Titel niedergelegt hat. Auf der anderen Seite hieß es, dass die WBC ihn eben aberkannt hat. Er aber jederzeit den amtierenden Weltmeister herausfordern dürfte. Ja, gibt es echt groß nichts zu sagen, oder? Er ist halt inaktiv seit März letzten Jahres, weil er immer noch an Verletzungen am Laborieren ist. Mal gucken, wie er wieder zurückkommt. Ich meine, Thurman ist ja schon ein für den amerikanischen Markt durchaus interessanter Kämpfer. Und naja, er trägt ja immer noch den WBA-Supertitel. Mal schauen. Oder willst du noch was dazu sagen?
Eigentlich ist es relativ egal, ob der den Titel jetzt trägt oder nicht, weil, wenn man ehrlich ist, diese Titel sind ja schön, um sich so zu schmücken und so, aber die sagen ja heutzutage nicht mehr wirklich was über deine sportliche Leistungsfähigkeit aus, ob du dich jetzt Weltmeister nennst oder nicht. Wen interessiert das denn? Also, zumindest Leute, die sich ein bisschen mehr mit Boxen beschäftigen, denen ist das eigentlich relativ egal, ob es jetzt um irgendwelche Titel geht. Also, Weltverbände haben sich auch mal so der Lächerlichkeit preisgegeben. Also, das ist, also für mich persönlich sind Titel einfach vollkommen uninteressant. Ich würde Keith Thurman eigentlich einfach nur gerne fit gegen die anderen Elite-Kämpfer im Weltergewicht sehen.
Und fertig.
Genau. Und das wären fantastische Kämpfe. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwie Thurman gegen, keine Ahnung, gegen Spence oder so, das wäre doch super cool. Mhm. Von daher, ja, mal gucken.
Gut, dann kommen wir mal abschließend zu unserer letzten Kategorie.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und zwar fragte auf Facebook der Heiko Klein: Hi, was glaubt ihr, wie ein Kampf Timo Hoffmann gegen Manuel Schaar ausgehen würde? Das sind Fragen, die Welt bewegen.
Ich finde die Frage interessant.
Also ich ehrlich gesagt nicht, weil von was für einem Timo Hoffmann sprechen wir? Ein Timo Hoffmann, der damals gegen Vitali Klitschko geboxt hat, oder ein Timo Hoffmann, der da in den letzten Jahren gegen sechsklassige Gegner geboxt hat und teilweise auch verloren hat?
Ja, gut, aber
hart gesagt.
Hart, das heißt, also, ja, ich meine, was hat er verloren? Ja, also seine letzten Niederlagen sehen zwar krass aus im Rekord, also das war Ian Lewison, das war also am englischen Prize Fighter Turnier, den Kampf hat er verloren, ohne einen Treffer zu kassieren. Den
hat er 2009 verloren.
Ja klar, durch MD.
SD.
Ja, aber ja. Würde Cha 2009 Franz Botha schlagen? Ich bin mir da nicht so sicher. Und gegen Petkovic hat Hoffmann für mich den Kampf ganz klar gewonnen. Auch das war ein ganz skurriles Urteil. Also,
muss ich zu sagen, den Kampf habe ich nicht gesehen.
Ja, also ich habe den damals in so einem Stream gesehen und für mich hat Timo Hoffmann den Kampf gewonnen. Das war ziemlich skurril, so sein letzter Kampf. Und seine anderen Niederlagen, ja, klar, gegen Dimitrenko. Er hatte Dimitrenko am Boden, das war schon echt keine so schlechte Vorstellung. Gegen Gimov ist er natürlich klar ausgepunktet worden, wie auch gegen Vitali. Und gegen Vidos, das waren ja teilweise, ja, und Also weiß ich nicht. Also ich sehe Hoffmann da All Day vorne. Also ich sehe Hoffmann da nach Punkten gewinnen.
Auch heute noch? Mit 44, 43?
Nein, heute nicht mehr. Aber es ist so Prime gegen Prime, würde ich sagen, Hoffmann. Da gehe ich mit der Eiche.
Ist, du weißt, sagen wir mal so, man weiß ja auch nie bei einem Boxer, wann ist denn jetzt eigentlich die Prime? Weil Manuel Char ist immer noch aktiv.
Das ist richtig. Ja, wann, was hat der Prime? Weiß ich nicht. Aber er war zumindest, ich sag mal, die sind beide vielleicht auf dem, ich sehe bei Hoffmann schon noch mehr boxerische Fähigkeiten, als ich die jetzt bei Char sehe. Weil Char hat für mich so nichts Besonderes. Hoffmann ist zumindest in der Lage, vernünftigen Jab zu schlagen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der große Probleme hat, weil, weiß nicht, gegen Duhaupas, der auch so ein bisschen, wie ist ja mit Hoffmann zu vergleichen, aber weiß ich nicht. Ich würde Hoffmann dann, ich würde mit dem Punktsieg für Hoffmann gehen. Aber
na gut.
Ich weiß nicht, siehst du es anders? Also,
eine andere Frage, die kommt vom Christopher, kann ich den Nachnamen jetzt nicht ganz lesen, ist ja auch egal. Er fragt, hey, ich finde den Boxpart richtig super. Danke erstmal dafür. Ich habe eine Frage. Was haltet ihr von Yama Saidi? Er ist ja zurzeit IBF-Europameister. Denkt ihr, dass er in Zukunft eine Chance hat bei der Weltspitze? Gute Frage. Nächste Frage. Allzu viel kenne ich jetzt eigentlich. Eigentlich kenne ich gar nichts von ihm. Weil den Kampf, den er zuletzt hatte, das war der Kampf auch in Gütersloh, wo auch Jack Kulkai geboxt hat. Da kämpft er um den vakanten IBF-Europatitel im Superweltergewicht. Eugen, weißt du, wer den vorher getragen hat?
Nein.
Ich kann es dir sagen, niemand. Denn den Titel gab es vorher nicht. Er ist somit der erste Träger. Also ich weiß jetzt nicht, ob er extra für ihn geschaffen wurde, aber der Titel ist eigentlich in meinen Augen nicht so sonderlich aussagekräftig, weil, wie gesagt, er ist noch nie ausgeboxt worden.
Ja, das sind ja auch immer diese Europa-Titel, die die Weltverbände rausgeben. Ich will sagen, die sind wertlos, aber das sind halt Titel, um sich zu schmücken, um sich die Gunst der Weltverbände beim Ranking zu erkaufen.
Um sich irgendwie in, sag mal, eine gewisse Position zu bringen, für was auch immer. Ich meine, Marc De Mori war auch Top 10 Boxer bei der WBA und alle fragen sich natürlich, wie hat er das geschafft? Ja, und ja. Halt irgendwelche WBA sonst was Titel geboxt und somit war er drin. So. Ich kann mir jetzt sportlich über ihn, wie er boxt, keine Meinung bilden. Ich habe ihn nie boxen gesehen. Aber würde ich jetzt allein nur nach dem gehen, was man jetzt bei Boxrec sieht? Der Junge ist
24
Jahre alt, hat vor 7 Jahren ungefähr seinen ersten Kampf gehabt, hat aber seitdem nur 12 Kämpfe gehabt. So, da war auch mal eine Zeit lang drin, wo er überhaupt nicht geboxt hat. Er hat 3 Kämpfe 2011, 2012 hat er gar nicht geboxt. 2013 hat er 2 Kämpfe gehabt, 2014 wieder nur 2, 2015 nur einen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wieso, weshalb das so ist. Vielleicht hat er ja eine Ausbildung gemacht, vielleicht hat er studiert. Das ist natürlich wichtiger, als jetzt irgendwie eine Boxkarriere aufzubauen. Beziehungsweise, man weiß, sag mal so, wenn man es sehr ernst nimmt und sagt, das ist jetzt mein Riesentalent, mit mir könnte man was machen, dann wäre man die Sache wahrscheinlich anders angegangen. Da hätte er schon deutlich mehr Kämpfe. Die Gegner sind jetzt allesamt auch nicht so namhaft. Auch der letzte Gegner, Armand Tour, den hatte auch schon 4 Niederlagen. Gegen wen hat er denn so verloren? Gegen Martin Murray?
Ja, in der vierten Runde gegen Eduard Gutknecht in der vierten Runde.
Gut, das sind jetzt die Gegner, die er hatte, oder vor El Masoudi. Sind jetzt keine No-Names, aber er ist halt, glaube ich, auch einer der Boxer, die dafür aufgebaut werden, andere aufzubauen oder andere Rekorde aufzubauen. Also ich kann mir jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich dich jetzt mit dieser Antwort enttäuschen. Ich kann mir über den Jungen bis jetzt noch kein Urteil bilden. Einfach mal gucken, wie es so weitergeht. Ich meine, er ist jetzt bei Boxrec durch den Sieg auf Platz 71 gelandet. Immerhin, er ist auf Platz 2 im Superweltergewicht im deutschen Ranking. Dort führt eigentlich zurzeit nur noch Sebastian Formeller. Ich sag mal so, wenn die beiden mal gegeneinander boxen sollten, dann wird man wahrscheinlich wirklich Näheres sagen können.
Ja, also ich habe mir mal, zumindest das, was ich finden konnte, habe ich mir mal so ein bisschen reingeschaut bei ihm. Ja, ist kein Killer vor dem Herrn, aber die Anlagen finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber ja, er nennt sich Europameister, aber ich denke, für ihn wäre natürlich vielleicht so Kämpfe auf deutschen Level, sowas wie so ein Kampf vielleicht mal gegen, ja, was gibt's denn, Nick Klappert oder Ferdinand Pilz oder was, oder gegen Leute dieser Güte oder Besanimani und so. Das wären so, denke ich, erstmal die Kämpfe, die vielleicht interessant wären, um ihn dann vielleicht mal auch besser einordnen zu können. Sollte er die auch noch eindrucksvoll gewinnen, so auf deutschen Level, dann könnte man natürlich schon mal gucken, ob man vielleicht irgendwie Richtung so Euro-Level geht, ob da vielleicht was gehen könnte. Aber ich sehe das auch ein bisschen schwierig, aber er ist ungeschlagen, von daher, ne, kann man nicht sagen. Nur generell so, die Erfahrung lehrt einfach so, also ich folge das Boxen ja schon relativ lange, dass Boxer aus so deutschen kleinen Ringveranstaltungen ohne großen Amateur-Background, ich wüsste jetzt nicht einen davon, der irgendwie in die Weltspitze oder zumindest so auf Contender-Level so weit gebracht hat. Also für mich ist das immer so, also für mich sind Elite-Boxer, das sind die ganz oben stehen, das sind so Typen wie Golovkin, zum Beispiel, und dann kommen die Weltmeister, das sind für mich so verdiente Weltmeister, die gute Champs sind, und danach kommt für mich so Contender-Levels.
Beispiel Edgar Ramirez? Nee, Quatsch. Aber der Ramirez, der den Abraham geschlagen hat.
Genau, das ist so wahrscheinlich so, kann man als Weltklasse-Mann bezeichnen. So Daniel Jacobs würde ich auch Weltklasse-Mann zum Beispiel sagen, würde ich
obwohl
schon
in die Kategorie. Obwohl er keinen Titel hat.
Genau. Ja, das sind so Leute, die für mich schon so in die Weltklasse gehören. So, und danach kommen so, die auch jederzeit oder die Weltmeister werden können auf jeden Fall, dann so Contender, der Contender-Level. So ein Contender kann vielleicht ein bisschen mit Glück mal Weltmeister werden, vielleicht so Zeuge. Was heißt mit Glück, aber mit geschicktem Matchmaking so.
Er ist ja schon Weltmeister.
Ja, ne, genau. Also der so den Weg gehen kann und danach kommt für mich so vielleicht so Euro-Level, was auch schon echt
wäre.
Ja, was auch schon echt gut ist. Also, ne, das klingt nicht, dass ich das abwerten will. Und danach kommt natürlich so jeweils das Landeslevel so. Und das in Deutschland. Und ich finde, da gibt es in Deutschland bei ihm ja eigentlich noch ziemlich viel zu klären. Also, er hat ja auch eine SD gegen Florian Wildenhof gehabt. Ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt, aber ja, enger Kampf. Und es ist natürlich jetzt auch jetzt kein Superboxer, ne? Ist jemand, der gegen Mike Keita zum Beispiel verloren hat. Und von daher, ja, ich weiß nicht, das sind auch immer so schwierig, so enge Kämpfe, wenn man die nicht gesehen hat, da sich da groß zu äußern. Aber ich stelle es mir auf jeden Fall Richtung Weltklasse. Ich sehe da eigentlich keinen Weg. Aber ich hoffe mal, dass jemand uns oder mich da lügend straft. Weil ich, wie gesagt, für mich immer denke, aus diesen deutschen kleinen Richtveranstaltungen schafft keiner. Mhm. Weil das sind einfach, weil zumindest die richtig guten Amateure, die das Zeug dazu haben, die sind damals oder gehen zu den anderen Boxstellen, zu Sauerland und Co. Und was dann noch so kommt, das ist, ja, das, was da Profi wird, ich meine, Profi kann ja jeder werden. Und mit ein bisschen Geld und Matchmaking kannst du geh in deinen lokalen Boxclub, verpflichte einen und karl dir ein paar Georgier ran, dann machst du jeden zum 20-0-Boxer. Bloß halt ein bisschen Geld investieren. Aber was bringt's? So, den kannst du dann irgendwann mal verheizen gegen einen besseren Mann und ein bisschen mehr Geld machen, aber ich glaube nicht, damit kannst du nicht wirklich viel Geld verdienen. Ne? Das ist. Aber du brauchst halt Leute mit Skill und ja, weiß ich nicht. Also, es sah gut aus, was er geboxt hat, auf jeden Fall. Fand ich jetzt nicht so schlecht, aber ob es das da weit hoch geht, ich mag es auch zu bezweifeln, aber warum nicht? Also ich freue mich über jeden, der irgendwie mal ein bisschen Größeres erreicht.
Und die letzte Frage, die wir noch besprechen, ist von Alexander Versig. Prime Terry Norris gegen Prime Floyd Mayweather Jr. im Super-Weltergewicht. Wer hätte eurer Meinung nach den Kampf gewonnen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich von Terry Norris nicht so viel weiß. Allerdings muss man dazu sagen, er hat ja seine Karriere auch schon relativ früh beendet. Er war ja gerade mal den Dreh 30, als er aufgehört hat mit dem Boxen, oder Anfang 30, und die letzten drei Kämpfe waren auch schon alle K.O.s. Das heißt, also man muss seine Prime in seinen 20ern suchen. Er hat ja schon dann auch relativ früh auch angefangen. Mit weniger als 20 Jahren hat er angefangen. So, und wenn man sich jetzt da so die Sache durchguckt, da sind zwar der ein oder andere Name dabei, der ganz gut ist.
Der auch mehr als gut.
Ja, aber gegen Leute wie Derrick Kelly 1987 hatte er ja schon verloren. Gegen Joe Walker hatte er durch die Qualifikation verloren. Man muss jetzt sagen, ist immer schwierig, wenn man vor allem in der ersten Runde dann schon rausgenommen wird oder disqualifiziert wird. Aber er hat natürlich super gegen Buster Drayton oder so, waren ja gute Kämpfe. Aber er hat auch gegen Julian Jackson 89 verloren.
Aber Julian Jackson war auch der, also das war ein Monster-Puncher.
Ich sag ja auch nicht, dass das falsch ist. Aber er hat verloren. So, und wenn du in der Prime bist, dann sollte man da anders mit umgehen können. So, und Floyd Mayweather ist bis jetzt ja noch nie K.O. gegangen. Er hat auch noch nie verloren. Gut, er hat gegen Ray Leonard gewonnen. Aber der war zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein bisschen...
John Mugabe, das sind schon krasse gewesen. Siege.
Ja, das sind gute Siege, keine Frage. Ich will das
gute, das sind krasse Siege.
Anfang der 90er Jahre, oder das ging so bis, wow, kann man schon sagen, so 93, da hatte er 3 Jahre, da, die waren wirklich gut. Hier auch Joe Gatti und so, das waren schon geile Siege. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass Mayweather sich der Sache einfach irgendwie immer auch, ja, entzogen hätte. Also, wenn die beiden gegeneinander geboxt hätten, wäre halt einfach so ein Kampf wie gegen Pac-Man gewesen. Da wäre wahrscheinlich die ganze Zeit immer rückwärts gelaufen, hätte gekontert. Und nach 12 Runden hätte er sich seinen Punktsieg mit nach Hause genommen.
Ja, ich gehe auch all day auf jeden Fall mit Floyd, klar. Aber Trey Norris war auf jeden Fall jemand, denke ich, wenn man so seinen Rekord liest, der besser ist, viel, viel, viel besser, als sein Rekord so aussah. Also der ja, hat also schon enorm...
Er hatte halt aber auch seinen Zenit früher überschritten, als das jetzt bei vielen anderen der Fall ist. Ich meine, der hat ja schon mit 31 aufgehört.
Ja.
Und da hatte er bis zu dem Zeitpunkt auch schon 9 Niederlagen.
Das ist so, klar. Aber die Niederlagen natürlich auch...
Ja, man sagt natürlich, aber gegen was für Leute? Ja, natürlich gegen was für Leute. Aber wenn wir hier von dem Prime Mayweather reden, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Angehensweise, weil Mayweather nun mal einfach unbesiegt war und er auch einfach alles geboxt hat, was damals da war.
Ja klar, aber wenn du seinen Rekord so liest, ne, seine erste Niederlage gegen Derrick Kelly, super eng gescored, wer weiß, wer da hätte gewinnen sollen, ich weiß nicht, ich habe den Kampf nicht gesehen, weiß ich nicht, ob das wirklich eine Niederlage war, war zumindest eng. Und dann gegen Joe Walker, die Kuh, also disqualifiziert worden, als er down war, ist auch keine wirkliche, weiß ich nicht. Und Julian Jackson ist der verdammte Killer. Also ich denke eher, dass Julian Jackson ein Kunde wäre, der Floyd hätte sicherlich ausnocken können. Ich weiß nicht, ob es hätte getan, aber der war auf jeden Fall brutal in seiner Prime. Gegen den K.O. zu gehen, ist keine Schande. So. Aber und dann natürlich noch die anderen Niederlagen, ja, gegen Simon Brown, K.O. 4, Luis Santana zweimal disqualifiziert, und bei den letzten drei würde ich mal ihm unterstellen, dass er da vielleicht schon Past Prime war.
Eben.
Ja, ich, also von den Anlagen.
Aber
ich
fand Floyd Mayweather war mit Ende 30, hat er immer noch das, was da war, und das waren jetzt keine schlechten Leute wie ein Pac-Man oder so, ausgepunktet. Also ich würde also von daher mit Mayweather gehen. Auch wenn es mir jetzt.
Ja, all day. Ja, klar, also natürlich.
Ich bin kein Mayweather-Fan, aber im Endeffekt, bei Mayweather ist es wie bei Klitschko. Im Endeffekt zählt es eigentlich echt nicht, wie du gewinnst, Hauptsache du gewinnst.
Ja, und Floyd war oder ist ja eigentlich jemand, der, egal was kam, er konnte sich immer adaptieren auf die Probleme und auf die Gegner, egal was gekommen ist. selbst als er mal brutal von Mosley damals erwischt wurde und extrem hurt war, wie smart er das runtergeboxt hat und wie er sich dann erholt hat. Wahnsinn, also egal was gekommen ist, er hat es gelöst. Auch selbst so seine eigenen Probleme, die er vielleicht körperlich hatte, so mit seinen Händen.
Ja.
Selbst er wieder Probleme hatte, er ist auch irgendwo ein anderer Boxer geworden. Als junger Boxer, als Amateur, sehr schlagstark, explosiv, aggressiv. Und er ist zum richtigen Ringfuchs mutiert, so im Laufe der Jahre. Der aber, finde ich, schon vielleicht auch ein bisschen underrated Power hat. Also, ja, also ich glaube, Floyd hätte nahezu jedes Problem gelöst. Nicht gelöst hätte er vielleicht gegen solche Typen wie Julian Jackson oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch für Floyd auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er den durchaus hätte auspunkten können, aber das wäre so ein Kunde gewesen. Junge, Junge, das wäre schon äußerst interessant gewesen. So Boxer, die groß sind, mit so einer verheerenden Urgewalt, die hätte ich schon gerne mal irgendwo gegen Floyd gesehen, aber ja, aber nee, also ich kann mir das beim besten Willen in kein Szenario vorstellen. Klar, vielleicht durch einen Lucky Punch so 1% Chance oder 1 Promille Chance, aber dass er da gewonnen hätte gegen so einen verheerenden Ringfuchs wie Floyd, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja. Also seh ich eigentlich auch.
Aber Trey Norris auf jeden Fall auch toller Boxer. Sicher ein bisschen underrated auf jeden Fall, aber hat natürlich
und vielleicht auch ein bisschen vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann können wir euch sagen, war's das für heute?
Ja.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt uns treu.
Auch wenn wir so klangen, vielleicht auch, hätten wir einen leichten Hitzeschlag bekommen oder so. Aber es ging schon, denke ich. Das Zweite ist halt immer...
Ja. Vielleicht hatte ich auch einen Hitzeschlag und keinen Schlaganfall.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Teilt uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns immer über Feedback. Und unser nächster Podcast wird höchstwahrscheinlich dann in 2 Wochen so um den Dreh 19., 20., 21. Mai aufgenommen und dann online gestellt. Boah. Wenn irgendwas in der Zwischenzeit passieren sollte, feel free and ride us.
Genau.
In diesem Sinne wünschen wir euch schöne 2 Wochen. Genießt das schöne Wetter und bis dann.
Servus.